Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Ein Wunderbuch über das Wunder der Kunst nennt Elke Heidenreich das Buch, das Florian Illies dem großen romantischen Maler Caspar David Friedrich zum 250. Geburtstag gewidmet hat. Der Titel: Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Stefan Schad liest daraus ab heute in 10 Folgen vor. Seit dem Jahr 2000, als Generation Golf erschienen ist, der geradezu sprichwörtlich gewordene Titel, ist Florian Illies bekannt, ja berühmt. Es folgten Bestseller wie 1913, Der Sommer des Jahrhunderts im Jahr 2012 sowie Liebe in Zeiten des Hasses 2021. Florian Illies ist Journalist, Redakteur, Verleger, Kunsthistoriker und Ausstellungskurator. Zusammen mit Giovanni Di Lorenzo ist er Host des erfolgreichen Kunstpodcasts Augen zu. Sein Buch über Caspar David Friedrich ist in 4 Abschnitte geteilt, die nach den Elementen benannt sind. Hören Sie jetzt Stefan Schad mit dem Anfang, der dem Feuer gewidmet ist.
Auf dem Segler. Es ist ein schöner Augusttag des Jahres 1818. Leuchtende Sonne, glitzerndes Meer. Am frühen Morgen sind sie beide in Wiek auf Rügen an Bord gegangen, haben ihr Gepäck und Friedrichs Mahlsachen auf dem kleinen Segler verstaut. Und dann sind sie lautlos über den verschlafenen Bodden geglitten, haben rechts die hellgrünen Buchenhaine von Hiddensee passiert, um dann mit ihrem Segler südlichen Kurs auf Stralsund zu nehmen. Von Osten, von Rügens sanften Hügeln und den Hünengräbern aus tief versunkener Zeit, weht ein warmer Wind herüber, der die Segel bläht, bis die Taue ihre Muskeln spannen. Oh, wie liebt er diesen Moment, wenn sich die großen Leinsegel plötzlich lauthals straffen und dann das Schiff auf magische Weise in Gang setzen. Hat eigentlich, so fragt er sich, der menschliche Geist je etwas Schöneres erdacht? Genau so will er es auch machen, wenn er zurück in Dresden ist, so unsichtbar den Stoff der Leinwand mit seinem Pinsel beleben, wie der Wind das Segel. Da reißt ihn Line aus seinen Gedanken. »Schau, Caspar«, sagt sie, »schau doch. Da, bei den Sandbänken. Siehst du die Seehunde, wie sie aus den Fluten steigen?« »Entschuldige, Line«, lächelt er verlegen. »Entschuldige bitte. Ich war ganz in meinen Träumen versunken.« Es ist der 11. August 1818. Sie haben gerade ihre Flitterwochen auf Rügen verbracht. Er, der kauzige 44-jährige Maler aus Greifswald, und sie, die 25-jährige Dresdnerin. Auf ihrem Segler ist es still. Manchmal hören sie aus der Luft die kräftigen Flügelschläge und das Kreischen der Möwen, und ab und an spritzt die Gischt herauf zu ihnen, und ein paar salzige Tropfen glitzern dann noch eine Weile in Friedrichs mächtigem, roten Backenbart. Line ist noch nie auf einem Boot gewesen vor dieser Reise. Sie hat richtig Angst gehabt. Aber wenn sie denn untergehe, dann doch am liebsten gleich mit ihm, hat sie gesagt. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Caspar David Friedrich kann sein Glück nicht fassen. »Wie hab ich dich nur gefunden«, murmelt er und hält ihre Hand ganz fest. »Die Liebe ist ein schnurrig Ding«, hat er seinem Bruder Christian geschrieben, als er sie Hals über Kopf geheiratet hat. Line, das Landei, verstehe inzwischen sogar perfekt, so schreibt er weiter, die pommerschen Heringe zu schnabellieren, die er dem Hochzeitspaar aus Greifswald geschickt habe. Ja, seit sich bei ihm das Ich in ein Wir verwandelt habe, sei in seiner Wohnung in Dresden manches anders geworden. Gut, er dürfe jetzt nicht mehr überall volle Spuckknäpfe herumstehen haben, das störe sie, aber ansonsten, es wird mehr gegessen, mehr getrunken, mehr geschlafen, mehr geschäkert, mehr geläpscht. Ja, geläpscht. Das hat er geschrieben. Was immer das heißen mag. Auf jeden Fall bekommen sie gleich im nächsten Jahr ihr erstes Kind. Fast einen ganzen Tag dauert ihre Segelfahrt durch das glitzernde Wasser des Boddens, das mal dunkelblau leuchtet und mal türkis, Friedrich kann nicht genug davon bekommen. Er saugt alles auf mit seinen Maleraugen. Die Boote, die Taue, den Mast, das Knattern der Segel, die Küstenlinien links und rechts, die sattgrünen Bäume über den Klippen. Als dieser magische Augusttag langsam verdämmert, steckt die Wärme der Sonnenstrahlen noch immer im Holz der Planken unter ihnen. Sie brauchen keinen Mantel und keinen Schal. Da taucht Stralsund im abendlichen Dunst vor ihnen auf wie eine Erscheinung. Line steckt sich feierlich die Haare hoch. Aus dem rötlichen Licht erheben sich die Türme der Stadt, ihr Segler gleitet sanft darauf zu, Friedrich ist voll sehnsüchtiger Andacht und, so glaubt er, Line auch. Genau diesen Moment muss ich malen, denkt er voll innerem Feuer. Vielleicht bin ich gerade das erste Mal in meinem Leben wirklich glücklich. Das Wasser unter mir, die Erde vor mir, die Luft um mich, meine Hand in der ihren. Können wir bitte, fragt ihn Line da plötzlich, heute Abend in Stralsund einmal etwas anderes essen als Fisch? Kapitel 1 Feuer. Lau ist diese Frühsommernacht. Der Himmel verfärbt sich gerade langsam von einem tiefen Dunkelblau in ein zartes Hellgelb, und in den Fliederbüschen singen die Nachtigallen ihr letztes Lied. Da fängt München urplötzlich an zu leuchten. Meter hoch schlagen grellrote Flammen aus dem riesigen Glaspalast in die Höhe. Der Widerschein des Feuers erhellt die Häuserfronten der nahen Sophien- und Elisenstraße, und das ganze Firmament scheint zu flackern. Die Stille wird von dem ohrenbetäubenden Bersten der riesigen Eisenstränge und den zersplitternden Fenstern zerrissen, die krachend hinabstürzen in den Feuerschlund. Es ist der frühe Morgen des 6. Juni 1931. Alles, was Caspar David Friedrich geliebt hat, geht im Münchner Glaspalast in Flammen auf. Das Gemälde vom steinigen Ostseestrand, seinem ewigen Sehnsuchtsort, der Hafen in Greifswald, das Bild seiner wehmütig vermissten Geburtsstadt, der tägliche Blick aus dem Fenster seiner Wohnung, eingefangen in der Augustusbrücke in Dresden und besonders schmerzlich die Abendstunde, das Bild seiner Frau Line und ihrer Tochter Emma, die sich umarmen und dabei versonnen aus dem Fenster in eine laue sächsische Frühsommernacht hinausschauen. Gierig verschlingen die Flammen das trockene Holz der Keilrahmen und lassen die Reste der Leinwände als kleine schwarze Aschefetzen in den verschlafenen Himmel hinaufwirbeln. Immer wieder aufs Neue werden sie von den heißen Wogen der Flammen in die Höhe geweht, immer und immer wieder, bis das Auge sie irgendwann nicht mehr sehen kann. Die Trägergesellschaft des Münchner Glaspalastes hat, da Glas und Stahl ja ganz offensichtlich nicht brennen können, die 1854 beim Bau geschlossene Feuerversicherung für das Gebäude übrigens im Jahr 1931 aus Kostengründen erstmals nicht verlängert. In der Wohnung von Eugen Roth, nur 100 Schritte vom Glaspalast entfernt, klingelt um kurz nach 3:30 am 6. Juni 1931 schrill das Telefon. Die Redaktion der Münchner Neuesten Nachrichten ist am Apparat und sie beordert ihren Lokalreporter schnellstmöglich zum brennenden Glaspalast. Roth zieht hastig seine Kleider an und legt mit schläfrigen Fingern einen Film in seine Kamera. Dann blickt er kurz auf die zwei Zeichnungen von Caspar David Friedrich, die über seinem Bett noch im Dämmerlicht schlummern. Aber er kennt jeden Grashalm auf ihnen. Egal, ob es hell ist oder dunkel. Roth ist ein besessener Sammler. Jede Mark, die ihm sein Schreiben lässt, trägt er zu den Kunsthändlern der Stadt, und sein Gott heißt Caspar David Friedrich. Jeden Abend vor dem Einschlafen schaut er kurz auf dessen kleines Blatt aus der sächsischen Schweiz und lange auf den stillen, magischen Ostseestrand, den Friedrich in Rügen gezeichnet hat. Letzte Woche ist Roth bei der glanzvollen Eröffnung der Sonderausstellung »Werke deutscher Romantiker« von Caspar David Friedrich bis Moritz von Schwind im Glaspalast gewesen. 110 der schönsten romantischen Bilder überhaupt, geliehen aus den besten Museen. Und für den Nachmittag dieses dienstfreien Samstags hat er sich tatsächlich vorgenommen, ein zweites Mal hinzugehen, um zu schauen und zu genießen. Nun hetzt er leider schon 12 Stunden früher als geplant dorthin, und er ahnt, dass statt Genuss das Entsetzen auf ihn warten wird. Die Glocke der Dreifaltigkeitskirche schlägt 4-mal, als er sich von der Arzisstraße her den Weg über die prallen roten Schläuche der Feuerwehr bahnt und den Schutzmännern seinen Presseausweis entgegenhält. Der Himmel über ihm ist dunkelrot, und da sieht er ihn. Den Glaspalast, oder das, was von ihm übrig ist. Auf 234 Metern Länge und auf 67 Metern Breite brennt das gigantische Gebäude lichterloh. Ihm schlagen die Hitzeschwaden wie glühende Fäuste ins Gesicht. Er versteckt sich in einem Hauseingang, zückt Bleistift und Notizbuch und will schreiben. Doch er kann seinen Blick nicht von dem grauenvollen Schauspiel vor seinen Augen abwenden. Er denkt, hier in den frühen Morgenstunden dieses schönen und schrecklichen Junitages an jedes einzelne der 9 Gemälde Caspar David Friedrichs, das dort gerade vor seinen Augen verglimmt. An die Abendstunde mit Frau und Tochter, an den Hafen von Greifswald, die Riesengebirgslandschaft. Er denkt an den armen Mann, der auf dem Herbstbild auf verlassenen Feldern karge Äste sammelt, um sich abends ein Feuer anzuzünden, und der nun selbst in den Flammen versinkt. Und dann denkt er natürlich vor allem an sein liebstes Bild, an die Dame am Meeresstrand, die mit einem Taschentuch einem Boot hinterherwinkt. Sehr zart. Er sieht ihren Gruß noch vor sich. Es hat ihn sehr gerührt. Nun weiß er, dass es ein Abschied für immer ist. Ihr weißes Taschentuch ist ein schwarzer Aschefetzen geworden. Die Dame ist nicht mehr von dieser Welt. Um nicht zu weinen, fängt Eugen Roth an zu schreiben. Der Blick irrt über das Feuermeer, züngelnd schlägt es herauf, wie Brandung donnert es heran, sinkt hinunter, braust wieder empor, funkelnd, zerstiebend und verzuckend, mit breiten Zungen fressend, feige zurückgeduckt vor dem schmetternden Wasserstrahl und sofort wieder tausendfach anlaufend, höhnisch tanzend und winkend und wirbelnd. Nur wenige Stunden später wird sein bebender Augenzeugenbericht in der Frühausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten erscheinen. Die Zeitungsjungen werden ihn lauthals anpreisen, wenn sie durch die Gassen in Schwabing und über den in Schreck erstarrten Marienplatz laufen. Eugen Roth zeichnet in seinem Text ein Porträt dieses Feuers mit einer Genauigkeit, als sei er Caspar David Friedrich. Jede einzelne Flamme sieht er, jeden Widerschein am Firmament, jeden brodelnden, fauchenden Wind. Ja, mit diesem Text wird er zu dem Dichter, der er werden will. Adolf Hitler und seine Nichte Geli Raubal, die Tochter seiner Halbschwester, mit der er seit 2 Jahren am Prinzregentenplatz 16 in München in einer wie auch immer gearteten Lebensgemeinschaft zusammenwohnt, werden von den Sirenen der Feuerwehrfahrzeuge, die die ganze Stadt durchdröhnen, aus dem Schlaf gerissen. Als Hitler den Stachus erreicht, sieht er, dass der gigantische Glaspalast, die Zierde Münchens, die als unbrennbar galt, sich in ein einziges, brodelndes Feuermeer verwandelt hat. Die abertausenden Glasscheiben sind zerbrochen und die Eisenträger sehen aus wie ein riesiges, schwarz gekohltes Spinnennetz, durch das sich die Flammen wild emporranken. Die Kronen der hohen Linden, die den Glaspalast umstehen, rauschen panisch im Wind des Feuers, ihre hellgrünen Blätter versengen in der Hitze und rollen sich ein. Vor ein paar Tagen erst hat Hitler hier im Glaspalast die große Ausstellung deutscher Romantiker besucht. Die prachtvollste Zusammenstellung aus deutschen Museen seit Jahrzehnten. Doch jetzt haben die Flammen all diese 110 einzigartigen Bilder von Runge, von Friedrich und Schinkel geraubt, zerstört, dem Gedächtnis für immer entrissen. In Hitler wächst eine unbändige Wut. Er schwört sich, dass er hier, am Ort dieses zerstörerischen Feuers der deutschen Kunst, einen Tempel bauen wird, der niemals vergehen soll, ein Haus der Kunst. Genauso wird es kommen. Caspar David Friedrich spielt mit dem Feuer. Ständig zeichnet er Figuren, obwohl er es überhaupt nicht kann. An der Akademie in Kopenhagen haben sie ihn schon verlacht deswegen. Und in Dresden, da verspotten sie ihn schon wieder dafür. Dieses Aktzeichnen. Er bekommt es einfach nicht hin. Immer sind die Beine zu lang und die Oberkörper schlaff. Sie sind doch der größte Aktzeichner hier, spottet der Maler Johann Joachim Faber, als sie in der Dresdner Akademie nebeneinander sitzen. Ich meine, der längste Aktzeichner. Friedrich funkelt ihn zornig an durch seine roten Wimpern. Wenn der wüsste. Bei ihrem breiten Sächsisch sollten die Sächsinnen doch eigentlich froh sein, wenn er sie ein bisschen länger zeichnet. Aber so witzig ist er nur, wenn er an seine Brüder schreibt. Bei den nackten Fräuleins im Zeichensaal vergeht ihm der Humor. Sie kann er immer nur ganz kurz ansehen. Dann muss er erst mal lange weggucken, weil ihm etwas blümerant wird. Kein Wunder eigentlich, dass dann auch die Arme und Beine sehr langatmig werden. Ach, die Menschen, denkt er dann. Sie sind mir so fremd. Und die Frauen erst. Wären sie Bäume, dann wüsste er, wie sie fühlen. Dann könnte er sie stundenlang anschauen und malen. In all ihren Details. Wir schreiben das Jahr 1802. Der kauzige Pommer, ein Spargeltarzan mit rotem Backenbart und schleppendem Gang, hat sich ein kleines Zimmer bei der Witwe Vetter am Festungsgraben in Dresden genommen. Er nennt sie Madame und ihre halbwüchsigen Töchter Mademoiselles. Aber die sind längst tödlich beleidigt, weil er sie nie anspricht, nicht ausführt und ihnen keine Blume schießt, wenn Kirmes ist. Macht er seinen Mund auf, dann verkrampft sich alles. Er bekommt nichts heraus. Sein bleiches Gesicht läuft rot an. Er ist heilfroh, wenn er an einem Tag nicht mehr sagen muss als »Guten Morgen« und »Guten Abend«. Oder noch besser nur »Nu«. Das schöne Wort hat er in Dresden gelernt und das passt eigentlich immer. Es ist mehr ein Seufzer als ein Wort. So sitzt er nun in einer Winternacht bei Kerzenschein in seiner kargen Stube. Die Wirtin und ihre Töchter schlafen endlich. Es ist kalt, darum hat er den Pelzmantel an, dem ihn seine Familie aus dem hohen Norden geschickt hat, damit er im fernen Sachsen überlebt. Und die Kerzen, die kommen auch aus der Heimat, direkt aus seinem Elternhaus in Greifswald. Der Bruder zieht sie mit dem Vater in ihrer kleinen Seifensiederwerkstatt hinter dem Dom. Sein Vater hat gewollt, dass auch Caspar David dieses Handwerk erlerne, aber er ist zu ungeschickt. Ständig hat er sich die Finger verbrannt, und so zieht er statt der Kerzen die Personen auf seinen Zeichnungen in die Länge. Das nennt man Familientradition. 100 Jahre später, am 10. Oktober 1901, brennt Caspar David Friedrichs Geburtshaus in der Langenstraße 28 in Greifswald in der nachmittäglichen Dämmerung nieder. Mann und Frau vor den Resten ihres verbrannten Hauses aus Friedrichs Radierung von 1802, das sind also jetzt der Enkel von Friedrichs Bruder Adolf, Adolf Wilhelm Langguth, und seine Ehefrau Therese. Der Brand ist gegen 17 Uhr am Nachmittag entstanden, als in der Drogerie- und alten Seifensiederwerkstatt im Vorderhaus beim Kochen von Bonamasse die Flammen auf einen Benzinbehälter übergesprungen sind, der sofort explodiert ist. Von dort greift das Feuer auf das Treppenhaus über und breitet sich, unterstützt durch die vielen vorhandenen brennbaren Stoffe, in den oberen Etagen aus. Welche brennbaren Stoffe das genau gewesen sind, darüber schweigt sich das Greifswalder Tageblatt vornehm aus. Als die ersten Löschzüge der Feuerwehr über den Marktplatz heranfahren, steht der hintere Gebäudeteil bereits in Flammen. Dutzende Feuerwehrmänner spritzen aus 8 Schläuchen ohne Unterlass Wasser auf das brennende Haus. Der Himmel über Greifswald leuchtet, die dunklen Wolken erglühen in hellem Rot. Wegen des starken Qualms ist ein Vordringen der Feuerwehrmänner in das enge Gebäude selbst unmöglich. Sie müssen von außen löschen und pausenlos Wasser in die Glut spritzen. Das Vordergebäude brennt dennoch komplett ab und die Feuerwehr schützt nun die umliegenden Gebäude, damit sich die Flammen in den engen Gassen nicht weiter ausbreiten und vor allem der nahe Dom nicht in Gefahr gerät. Es sieht genauso aus wie auf Friedrichs Bild brennendes Haus. Vorne die verkohlten Reste des Dachstuhls, dahinter in alter, unzerstörbarer Pracht die Kirche. Nach 3 Stunden ziehen die Löschzüge ab. Sie haben getan, was sie konnten. Dass allerdings zu den vorhandenen brennbaren Stoffen im Obergeschoss des Hintergebäudes auch 9 Gemälde Caspar David Friedrichs aus altem Familienbesitz gehören, das ist nicht festgehalten worden. Um 1901 ist der Künstler in Deutschland komplett vergessen. In fast keinem öffentlichen Museum hängt ein Bild von ihm. Und auch in seiner pommerschen Familie gilt er nur noch als der skurrile, malende Vorfahr, der einst aus der Hansestadt nach Sachsen geflüchtet ist, weil er zu tollpatschig zum Seifensieden und Kerzenziehen war. Allein Alfred Lichtwark, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, weiß um die Einzigartigkeit der Bilder jenes schwarzen Schafes der Familie. Als er 1902 ein zweites Mal nach Greifswald kommt, um bei den Nachfahren der Geschwister Gemälde für sein Museum anzukaufen, da ist er geschockt. Ein Teil der Bilder von Friedrich, zum Glück nicht die besten, sind, seit ich sie im Herbst gesehen, verbrannt. Ich suchte das Haus in der Langen Straße. An seiner Stelle erhebt sich ein Neubau. Der Besitzer führte mich auf den Speicher. Dort lagerten die Ruinen. Es ist nichts mehr zu retten. Der Anblick bewegte mich. Rahmen und Leinwand waren unberührt. Nur die Farbschicht hatte die Hitze nicht aushalten können. Die Bilder sind nach dem Feuer von Brandblasen bedeckt und verkohlt vom Ruß. Die Malerei ist überall aufgeplatzt. Die 9 Bilder sehen aus wie eine Mondlandschaft, dunkelgrau, von Kratern übersät. Es sind ganz besondere, ganz familiäre Friedrichs, die zerstört werden. Die beiden Porträts, die er von seiner Frau Caroline gemalt hat, einmal auf der Treppe, einmal mit einem Leuchter in der Hand, dann ein Bild von Neubrandenburg, der Heimatstadt seiner Mutter, mit dem dortigen Stargarder Tor, und ein Gemälde des dunkelgrünen Utterwalder Grundes bei Dresden, in den er sich einmal 6 Tage lang verkrochen hat, als sich die napoleonischen Truppen genähert hatten. Und eine Harzlandschaft ist darunter, eine Rügenlandschaft, ein Schiff am Strand bei Greifswald und die Ruine Eldena mit ihren mächtigen Eichen, die Friedrich so geliebt hat. 9 Bilder, eine Autobiografie. Nur ein Bild kann übrigens nicht aus den Flammen gerettet werden. Caspar David Friedrichs großes Selbstbildnis. Es verbrennt vollständig im Geburtshaus seines Schöpfers. Um die vergangene Pracht der versenkten Gemälde vielleicht doch wieder zum Leuchten zu bringen, wird in der Familie nach einer Lösung gesucht, die offenbar unbedingt den Vornamen Adolf tragen muss, denn der Besitzer Adolf Langgut, der Enkel von Friedrichs Bruder Adolf Friedrich, bittet seinen Verwandten Friedrich Adolf Gustav Pflugrath um Hilfe, der Enkel von Friedrichs Schwester Dorothea ist. Da er nicht nur Adolf heißt und irgendwie verwandt ist, sondern auch noch malt, übergibt man ihm die 9 ruinierten Gemälde. Er säubert und übermalt sie dann nassforsch und ohne jede Rücksicht mit bunten Farben. Die vielen Brandblasen drückt er mit dem Pinsel ein, damit seine Farben dann in den Löchern besser halten. Man weiß danach nicht, was schlimmer für die Bilder gewesen ist, der Brand oder Pflugraths Pinsel. Immerhin, den Ersten Weltkrieg überleben diese Gemälderuinen dann ohne neue Schäden in der Langenstraße 28. Der nächste Besitzer der neun Armen Friedrichs, auch er, irgendein verstreuter Urenkel der Schwester des Malers, ist dann pleite gegangen. Oder, das ist in diesem Fall vielleicht das passendere Wort, er ist abgebrannt. Irgendwie findet dann doch noch eines der Bilder, und zwar der düstere Uttewalder Grund aus dem abgebrannten Greifswalder Geburtshaus, den Weg nach Berlin. Es landet passenderweise bei Wolfgang Gurlitt, einem schillernden Kunsthändler, der selbstständig fast pleite ist und dessen Liebesverhältnisse den goldenen 20er Jahren alle Ehre machen. Sein Charme wedelt welpenhaft in alle Richtungen. Und so lebt Gurlitt fröhlich mit seiner Ex-Frau, seiner ihm ebenfalls sehr zugewandten Ex-Schwägerin, seiner neuen Ehefrau, ihren gemeinsamen Töchtern und seiner großen Liebe Lilli Agoston zusammen. Muss man erst mal hinbekommen. Gurlitts Damen leben in unterschiedlicher Besetzung in zwei Wohnungen im Berliner Westen, zwischen denen Gurlitt hin und her segelt. Als sein Lebensstil zu aufwendig wird und ihn die Gläubiger verklagen, versucht er sich mit einem Erotikverlag zu retten, indem er Darstellungen seiner kurzzeitigen Geliebten Anita Berber veröffentlicht. Doch das bringt ihm nur neue Prozesse wegen der Verbreitung unzüchtiger Schriften ein. 1932 muss er den Offenbarungseid leisten. In Gurlitts Galerie in der Potsdamer Straße hängt derweil jahrelang, jedes Auf und Ab des Lebens ignorierend, die arg mitgenommene Friedrich-Landschaft aus dem Uttewalder Grund an der Wand, aber niemand will sie ihm abkaufen. Wohlwollend betrachtet ist vielleicht ein Fünftel des Bildes wirklich noch von des Meisters Hand gemalt, der Rest, die dunklen Brauns und Grüns der sächsischen Schluchten aber stammen von Friedrichs Nachfahren Pflugrath und verschiedenen Restauratoren, die die aufgeplatzten Brandblasen so lange mit Farbe gefüllt haben, bis jeder Zauber ausgelöscht ist. Aber Gurlitt hütet dieses Bild wie seinen Augapfel. Er nimmt es sogar, als er Deutschland wegen seiner jüdischen Großmutter verlassen muss, zwischen seinen Hemden in einem Koffer versteckt mit nach Österreich. So rettet er den Friedrich vor dem zweiten endgültigen Verbrennungstod, denn seine gesamte Berliner Wohnung wird in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1943 ausgebombt. Gurlitt jedoch ist rechtzeitig mit seinem gesamten Harem, seinen Töchtern und seinen wertvollsten Bildern nach Bad Aussee übergesiedelt und wohnt dort pikanterweise nur wenige hundert Meter neben jenem Kalistollen, in dem Adolf Hitler die wertvollsten Gemälde aus ganz Europa lagert, die er für sein geplantes Führermuseum in Linz zusammengeraubt hat. Dort liegen der Genter Altar von Jan van Eyck, Werke von Leonardo, von Michelangelo und Rembrandt unterirdisch versteckt. Sie alle kehren nach dem Krieg an ihren angestammten Ort zurück. Der halbverkohlte Friedrich aber bleibt in Gurlitts Haus in Bad Aussee. Da Gurlitt ganz offensichtlich ein Mann von größter Geschicklichkeit ist, der traumwandlerisch nicht nur durch die Klippen des Lebens segelt, sondern auch durch die Nazizeit, gelingt es ihm nach dem Krieg, sich als Direktor eines neu zu gründenden Museums in Linz ins Spiel zu bringen. Das wird er auch tatsächlich, ohne allerdings seinen Kunsthandel ruhen zu lassen. In einem tollkühnen Coup kauft er als Museumsdirektor die eigene Kunstsammlung für einen Betrag von 1,6 Millionen Mark für sein Museum an. So verkauft Gurlitt den verbrannten und deshalb unverkäuflichen Friedrich am Ende also für einen stattlichen Preis an sich selbst. Der Staat bezahlt und er kassiert. Muss man auch erst einmal hinbekommen.
Stefan Schad mit der ersten Folge aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL erneut zu einem Streik aufgerufen. Der Personenverkehr soll von übermorgen, Mittwoch früh, 2 Uhr, lahmgelegt werden. Fabienne Hafner aus Frankfurt am Main fasst die aktuellen Streitpunkte zwischen der GDL und der Deutschen Bahn zusammen.
Die GDL fordert statt einer 38-Stunden-Woche eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Und vergangenen Freitag kam der DB-Konzern der GDL da ein bisschen entgegen, legte ein neues Angebot vor. Die Deutsche Bahn hatte darin 4,8% mehr Geld ab August und weitere 5% mehr ab April nächsten Jahres angeboten. Außerdem eine Inflationsausgleichsprämie. Und bei der Arbeitszeit gab es eine Wahl, entweder eine kürzere Arbeitszeit ab 2026, das Ganze bei vollem Lohnausgleich auf 37 Wochenstunden oder weiterhin eben 38 Stunden Arbeit.